Herzlich willkommen zu New York, to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, die Lage an der Wall Street beruhigt sich am Dienstag. Die Bank of America betont, dass eine Notfallzinssenkung aktuell sehr unwahrscheinlich sei. Das sei nicht notwendig und Goldman Sachs hält an den Jahresendzielen für den S&P 500 fest. Man betont außerdem, dass die Wirtschaft auf dem Pfad des moderaten Wachstums bleiben dürfte, dann im Ertragswachstum der Unternehmen im S&P 500 von 8% in diesem Jahr. Insgesamt sind die Ergebnisse seit letzter Nacht auch ganz gut. Caterpillar, Uber, Aramark, Palantir, alle können die Erwartungen des Marktes übertreffen. Teils werden auch die Aussichten angehoben. Hier geht es aufwärts. Dass vielen Anlegern der Schock noch in den Knochen steckt, ist kaum überraschend, vor allen Dingen, wenn man sich die Explosion der Volatilität anschaut. Gestern in der Spitze ein Anstieg des VIX, der die Schwankungsbreite misst, von bis zu 180%. Das ist sehr ungewöhnlich. Man könnte hier fast von einer Art Wolmageddon sprechen. Jetzt beruhigt sich die Lage wieder, aber Investoren sind schon ziemlich durchgeschüttelt. Blick mit Sorge auch auf die Geopolitik Iran-Israel. Wie wird sich die Lage dort entwickeln? Und das ist in der Tat auch immer noch ein Risikofaktor über den Märkten. Ansonsten hat sich die Lage ein bisschen beruhigt. Die Bank of Japan versichert, letztendlich nicht mit der Brechstange vorzugehen. Die Sorge war groß. Der Yen-Carry-Trade löst sich auf. Der sehr starke Yen und der schwache amerikanische Aktienmarkt, beide hängen aneinander, die Korrelation ist hier relativ groß. Und die Sorge vor einer Rezession, die gestern spürbar war, tja, die ist möglicherweise dann doch auch ein bisschen übertrieben. Wir hatten gestern den ISM der Dienstleister, die Aktivitäten in diesem Sektor im Juli besser als erwartet. Das betrifft auch die Arbeitsmarktkomponente und gleichzeitig betont Goldman Sachs an diesem Dienstag, dass die amerikanische Wirtschaft in diesem Jahr moderat wachsen sollte. Also hier scheint man keine Rezession zu sehen und das Gewinnwachstum der Unternehmen im S&P 500 soll in diesem Jahr 8% erreichen und im kommenden Jahr 6%. Und dementsprechend hält man an den Jahresendzielen für den S&P 500 fest, 5.600. Und gleichzeitig schaut man sich mal an, wie historisch betrachtet die Verlustphasen an der Wall Street aussehen und ob es sich denn lohnt, bei einem 5% Rücksetzer auch wieder einzusteigen. Wir haben jetzt innerhalb von 3 Handelstagen über 6% verloren im S&P. Das ist rasant. Aber wenn man sich das Ganze historisch betrachtet mal anschaut, dann sehen wir in diesem Chart hier, dass jährliche Drawdowns, also Phasen, in denen der S&P 500 einmal stärker korrigiert, nicht ungewöhnlich sind. Das sehen wir normalerweise in jedem Börsenjahr und gemessen am Median liegt dieser Rücklauf bei etwa 10%. Es gibt da sehr große Spannen, das zeigt auch diese Grafik seit Mitte der 80er Jahre, aber das Minus, das wir aktuell sehen, hält sich im historischen Vergleich sehr stark in Grenzen. Es kommt noch eine zweite Frage hinzu, nämlich: Was passiert denn historisch betrachtet, wenn man nach einem 5% Rücklauf in den S&P 500 einsteigt? Dazu diese Grafik von Goldman Sachs. Und da sehen wir, dass in 84% der Fällen der S&P 500 3 Monate später auf einem höheren Niveau notiert, gemessen am Median seit 1980. Nach einem 5% Rücklauf, wer eingestiegen ist, konnte gemessen am Median auf eine Rendite von 6% blicken, von über 6% sogar. Also das kann so gesehen auch eine Gelegenheit sein, um aufzustocken. Die zweite ganz spannende Analyse kommt von der Bank of America. Und zwar dieser Aufruf, den wir gestern vereinzelt gehört haben, Gottes Willen, die US-Notenbank hat die Zinswende verschlafen. Man müsse möglicherweise einen Zwischenschritt machen vor der nächsten US-Notenbank-Tagung. Mal abgesehen davon, dass zahlreiche US-Notenbanker das bereits verneint haben, das sei aktuell nicht notwendig, wenn man sich die Wirtschaftsdaten anschaut. Auch die Bank of America betont, historisch betrachtet wäre das sehr ungewöhnlich. Es gab seit Anfang der 80er Jahre 9 Notfallzinssenkungen, unter anderem nach dem Schwarzen Montag im Jahr 1997. 87, also nach dem Crash 87. Und solche Schritte kommen eben meistens im Umfeld einer Panik, eines Unfalls. Also der schwarze Montag 1987, die globale Finanzkrise, der Covid-Lockdown. Das sind Momente, in denen ein solcher Notfall stattfindet, eine solche Senkung. Aktuell aber sei dieses Umfeld noch nicht begründet. Also in anderen Worten, diese unmittelbare Panik, die wir jetzt teils sehen, um Gottes Willen, die Rezession kommt jetzt ganz sicher, ist verfrüht. Wir müssen weitere Daten abwarten. Der ISM, der Dienstleister, hat gestern sehr schön gezeigt, dass das Bild hier immer noch für die Wirtschaft sehr gemischt ist. Die Wirtschaft kühlt ab, aber sie wächst moderat immer noch auch weiter. Und das bringt mich zu den Up- und Downgrades und zu den Ertragszahlen seit gestern Abend. Und die sind eigentlich ganz gut ausgefallen. Bevor ich darauf eingehe, kurz der Hinweis, heute Abend meldet Airbnb, Amgen, Fortinet und die WF Corp Ergebnisse. Fangen wir aber aus Supermicro, ganz wichtig natürlich auch für das AI-Universum. Fangen wir aber mal an mit den Ergebnissen, die gemeldet wurden. Caterpillar, riesiger Baumaschinenkonzern, natürlich der Ertrag pro Aktie und die Margen höher als erwartet. Immer wieder das gleiche Spiel. Viele Unternehmen können vor allen Dingen dank der Margen die Ertragsschätzungen übertreffen. Der Umsatz bei Caterpillar lag unter den Schätzungen des Marktes. Nochmal, das ist ein Indiz, dass ja in der Tat die Wirtschaft kühlt ab. Wenn Unternehmen die Margen ausweiten, sparen, eventuell Personal abbauen, dann spiegelt sich das letztendlich irgendwann auch in der Wirtschaft wieder. Gleichzeitig aber trotzdem konnte Caterpillar auch die Ertragsaussichten anheben. Das hilft dem Wert, war bereits vorbörslich im Plus. Bei Uber stimmt alles. Alle wichtigen Schätzungen wurden übertroffen. Der Ertrag pro Aktie, das EBITDA-Ergebnis, der frei verfügbare Cashflow, der Umsatz, alles höher als erwartet. Und die Aussichten wurden letztendlich gesehen, zumindest auf der Ertragsseite, bestätigt. Das EBITDA-Ergebnis wird sogar ein bisschen höher ausfallen als erwartet. Die Buchungslage im dritten Quartal wird minimal unter den Schätzungen liegen. Insgesamt aber sehr gute Quartalszahlen. Yum Brands, Taco Bell also, Pizza Hut, KFC, da lag das Ergebnis über den Erwartungen, die Margen höher als erwartet, gleiche Story wie bei Caterpillar, Margen ausgeweitet, Ertragsschätzungen geschlagen, Umsatz enttäuscht. Wir sehen aber, und das war gestern großes Thema, die Discretionary-Aktien, ne? Also alles Konsumzeug, das man sich quasi leistet, weil man Lust drauf hat und weil man es sich leisten kann. Aber eben keine Konsumwaren, die man zum Leben braucht. Diese Aktien waren gestern besonders schwach. Die Tatsache, dass eine Yum Brands schlagen konnte auf der Ertragsseite, dass eine Aramark, die auch im Bereich Restaurants und Nahrungsmittelleistungen aktiv sind, auch da konnten die Ertragsschätzungen und auch die Umsatzziele geschlagen werden. Die Aussichten wurden angehoben. Das hilft hier ein Stück weit. Intercontinental Hotels in Europa konnte die Erwartungen auch übertreffen. Es ist jetzt nicht alles glänzend im Bereich Konsumgüter, aber zumindest an diesem Dienstag könnte das die Sorge vor einer Rezession ein bisschen dämpfen. Avis Budget hat die Ertragsziele verfehlt. Man muss sagen, die Vorjahresvergleiche sind hier extrem schwierig. Das muss man denen zugutehalten. Die Aussagen des Management zu den Aussichten sind außerdem ganz gut ausgefallen. Also man sieht hier Licht am Ende des Tunnels. Wollen wir hoffen, dass kein Zug ist, ne? Aber gut, Palantir, auch hier gute Zahlen. Der Ertrag, der Umsatz über den Erwartungen, die Margen höher als erwartet. Die Aussichten für das Gesamtjahr angehoben. Wenn man bedenkt, wie schwierig das Umfeld teils im Softwareuniversum ist, kann Palantir eigentlich hier ganz gut überzeugen. So, wir hatten in den letzten Tagen viele Berichte über Nvidia. Blackwell, die neue Technologie, kommt hier verspätet an den Markt. Gestern Abend gab es dann eine Pressemitteilung von Nvidia. Man muss sagen, in dieser Pressemitteilung ist dieses Gerücht nicht verneint worden. Aber man betont, dass die aktuelle Technologie Hopper eine sehr starke Nachfrage sieht. Also ein Zeichen, dass selbst wenn Blackwell verspätet eingeführt wird, dass das nicht zum Nachteil von Nvidia sein muss. Und man betont, dass man Blackwell im zweiten Halbjahr skalieren wird. Also, ne, aber die Antwort, ob jetzt tatsächlich die Markteinführung verspätet sein wird, darauf hat man erstmal keine Antwort gegeben. So, heute Abend kommt Supermicro mit den Zahlen. Das wird natürlich auch für Nvidia mit wichtig sein. Kurz ein Blick auf die Up- und Downgrades. Wir haben Amazon, Morgan Stanley bleibt bei Übergewichten. Das Kursziel wird aber reduziert von $240 auf $210. CrowdStrike gestern gegen den schwachen Markt auf der Gewinnerseite. Natürlich sehr stark gebeutelt durch diesen vielgelaufenen Software-Upgrade, der viel Schaden angerichtet hat. Piper Sandler stuft die Aktie jetzt auf Übergewichten auf mit einem Kursziel von $290. Ist natürlich immer noch riskant, aber viele hoffen, dass mit Meldung der Quartalszahlen dann ein bisschen mehr Klarheit in die dortige Lage kommt. Meta von Loop Capital, das Kursziel angehoben auf $575. Man bleibt bei der Kaufempfehlung und Micron, das Kursziel hier wird gesenkt auf $145 von der Keybank von $165. Die Aktie gehört heute Morgen auch mit zu den Verlierern. Schauen wir uns nochmal kurz an zum Schluss, wo die Aktie aktuell notiert. $89, also weit unter dem Kursziel von $145. Wenn das erreicht wird, wäre das immer noch ein Träumchen. So, ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondents noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.